Lasst uns aufstehen, wir beten doch lieber gemeinsam. Nun muss ich nicht alleine beten. Halleluja. Vater im Himmel, wir möchten dich preisen für das, was du zugesagt hast, Herr. Und dass es schon am Sprießen ist, dass es geschehen wird. Halleluja. Halleluja, Herr, dass du die Kinder segnest in der Kinderstunde, dass schon die Kinder dich erleben. Herr, dass die Kinder nicht nur Wissen vermittelt wird, was sowieso nebensächlich ist, dass sie deine Kraft erfahren. Herr, segne die Kinder Stunde in der Gemeinde. Herr, segne die Lobpreisgruppen hier in der Gemeinde. Jeder Einzelne und jeden Einzelnen, der hier vorne einen Auftrag erfüllt, dass es tut, mit ganzer Seele, mit Herzen, Leib, mit Händen, mit allem. Herr, ich preise dich dafür. Herr, ich preise dich für die Teenie- und für die Jugendarbeit, Herr, dass du Aufbrüche geschenkt hast und dass es sprießen wird. Herr, denn es wird nicht geschehen durch menschliche Macht. Du hast gesagt, es wird geschehen durch deinen Geist. Herr, und ich möchte dir zutrauen, dass du unsere Jugendlichen alle mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Herr, dass sie nicht hinten anhängen, sondern dass sie die Ersten sind. Herr, dass sie marschieren, dass sie ihre Energie, dass sie ihre Schönheit, dass sie ihre Kraft für dich einsetzen, zu deiner Ehre. Halleluja, Halleluja, Herr. Und ich bitte dich, segne auch die älteren Geschwister. Herr, dass bei uns keiner am Ende seines Lebens ins Jammertal singen, sondern dass auch sie, Herr, dich anbeten und ihre Probleme und ihre Schwachheiten, Herr, dagegen reden, dass sie beten in Vollmacht, in ihren Stuben zu Hause, Herr, wo sie sind. Herr, du weißt, wir sind manchmal so in Arbeit, in Aktionen, in so vielen Anfordernissen. Herr, und wir brauchen Beter, Herr, für die Gemeinde. Herr, der, wo sich vorbereiten muss, manchmal für die Gottesdienste, hat manchmal nicht die Zeit, Herr, zum Gebet. Aber manche haben Zeit zum Gebet. Herr, erwecke du Beter in unserer Mitte. Herr, und dass keiner hier nur herkommt, um sich auszuruhen. Herr, um irgendwie die Kühle hier zu genießen, sondern dass jeder, der hierher kommt, schon auf dem Weg hierher, bittet dich um deine Gegenwart, bittet dich um deinen Segen. Herr, das ist mein Anliegen und ich preise dich, Herr. Ich preise dich, dass du da bist und dass du jetzt auch durch dein Wort zu uns sprechen wirst. Amen. Durfst du sitzen. Ich fasse mich jetzt kürzer, es war ein bisschen eine lange Einleitung, ja. Könntet ihr die Tests jetzt für diesen zweiten Petrusbrief austeilen? Und ich freue mich, wenn ich da eine Resonanz bekomme, wenn ihr mal das durchgearbeitet habt, weil ihr ja das Wort Gottes lebt. Jetzt habt ihr eure Bibeln dabei? Gut, dann schlagen wir mal auf den zweiten Petrus. Und jetzt fangen manche an zu suchen. Weil in manchen Bibeln ist er vorm Hebräer, in manchen Bibeln ist er hinterm Hebräer. Je nachdem, was für Übersetzungen ihr habt. Um euch ein bisschen einzustimmen, was hier in diesem zweiten Petrus enthalten ist, will ich nur ein paar Verse daraus zuerst vorlesen. Und zwar in Kapitel 1, Vers 13 bis 15. Aber ich halte es für meine Pflicht, sagt Petrus, euch zu erinnern und euch wach zu halten, solange ich noch bei euch lebe. Das ist mit ein Grund, warum man annimmt, dass Petrus in der Zeit, das war sein letzter Brief, das war kurz vor seiner Hinrichtung als Märtyrer unter Kaiser Nero. Denn ich weiß, dass ich das Zelt meines Körpers bald verlassen werde. Gott überrascht seine Kinder nicht durch plötzlich Überraschen, das und das. Gott zeigt es vorher. Unser Herr Jesus Christus hat es mir angekündigt. Darum beeile ich mich und sorge vor, dass ihr diese Dinge auch nach meinem Tod nicht vergesst. Das ist also so etwas wie ein Testament an die Gläubigen, dieser Brief. Und was man in ein Testament reinschreibt, das ist immer wichtig. Und deswegen ist dieser zweite Petrusbrief sehr wichtig. Ich will euch einfach nochmal vergegenwärtigen. Das ist dieser Petrus, der immer bei Jesus dabei war, der Jesus gerne vorauslief, der übers Wasser laufen wollte, der gerne vom Himmel runter Schwefel und Feuer geschickt hätte, der eifrig war für Jesus, der aber auch Gefühle hatte, der schwach war, der sich geschämt hat an Jesus, und Jesus hat ihn vergeben und Jesus hat ihn trotzdem geliebt. Und dieser große Petrus, dieser Petrus schreibt diesen Brief. Da will ich noch aus dem zweiten Kapitel, ich habe immer die neue Nachricht jetzt hier als Unterlage, da heißt es im sechsten Vers unter anderem, es geht: Auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott verurteilt und sie in Schutt und Asche sinken lassen. Er hat an diesem Beispiel gezeigt, wie es allen Sündern ergehen wird. Und Vers 9, der Herr weiß, wie er die, die ihn ehren, aus der Bedrängnis rettet. Und Vers 10, besonders hart werden die bestraft, die ihren schmutzigen Begierden folgen und keinen Herrn über sich anerkennen wollen. Ist das nicht schlimm, dieser Satz? Wir denken immer nur Gnade, ja? Aber Petrus, man sagt so, der redet hier Tacheles. Der weiß, es kommt drauf an, und drum dieser schreckliche Satz: besonders hart werden die bestraft, die ihren schmutzigen Begierden folgen und keinen Herrn über sich anerkennen wollen. Wir anerkennen einen Herrn über uns, und das ist Jesus. Halleluja. Und über die steht dann noch geschrieben im Vers 13b bis 15, sie lieben es schön, schon am hellen Tag zu schlemmen. Sie sind Schmutz und Schandflecke, die es genießen, ihre verführerischen Lehren auszubreiten, wenn sie an euren Tischen schmausen. Ihre Augen hängen voll Begehrlichkeit an jeder Frau. Ihr Verlangen zu sündigen ist unersättlich. Sie verführen schwache Menschen. In der Geldgier sind sie unersättlich. Ihre Strafe ist ihnen sicher. Ist auch Tacheles gesprochen, ja? Das wollte ich gar nicht so euch sagen. Ich weiß nicht, was ihr mit mir machen wolltet, aber ich habe den Petrus sprechen lassen. Sie versprechen anderen Freiheit und sind selbst Sklaven der Vergänglichkeit. Denn jeder ist ein Sklave dessen, der ihn besiegt hat. Bist du noch Sklave von irgendetwas? Hast du etwas in deinem Leben, das du nicht in Kontrolle hast? Dann komm zu Jesus. Heute, du brauchst kein Sklave sein. Alles, was über dich herrschen kann, das ist Herr über dir. Habe keinen anderen Herrn als Jesus. Und dann noch insgesamt hat es ja nur drei Kapitel. Und im dritten Kapitel noch: Ihr müsst euch vor allem darüber im Klaren sein, bevor es mit der Welt zu Ende geht, werden Menschen auftreten, die nur ihren eigenen Trieben folgen. Sie werden sich über euch lustig machen und werden sagen, er hat doch versprochen, also Jesus wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Und dann kommt über die Zerstörung von der großen Flut, und dann heißt es, ebenso ist es mit der jetzigen Welt. Sie besteht nur so lange, wie Gott es bestimmt hat. Wenn der Tag des Gerichts da ist, wird sie durch Feuer untergehen. Und mit ihr alle, die Gott nicht gehorcht haben. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Denn dann werden die Himmel im Feuersturm vergehen und die Himmelskörper im Feuer verglühen und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Und darum sollt ihr ein Leben führen, das Gott gefällt, damit Gott Neues schaffen kann, und setzt alles daran, dass ihr in Frieden mit dem Herrn lebt. Das war jetzt das dritte Kapitel noch vom zweiten Petrus. Jetzt allgemein noch zum zweiten Petrus. Er ist also vermutlich schon in der Gefangenschaft des Petrus, weil er so klare Worte spricht über sein Abscheiden, geschrieben worden 66 oder 67 nach Christus, weil 67 nach Christus war diese große Christenverfolgung in Rom, wo Paulus und auch Petrus ihr Leben dem Herrn lassen mussten. Der Verfasser ist der Apostel Petrus. Er ist also der Jünger Simon Petrus, genannt Kephas. Er stellt sich selbst vor. Und jetzt hat er hier am Anfang dieses Briefes seine Visitenkarte praktisch hingeklebt. So stelle ich mir das vor. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi. Und ich habe mir so nachgedacht, was würde auf unserer Visitenkarte stehen in der geistlichen Welt? Monika Morell, eine Kämpferin für das Reich Gottes, oder hier wird irgendjemand raus, ja, oder Anne Großmann, streitbarer Held Jesu. Ich sage nur so Beispiele. Was, oder steht da dran? Oder steht da dran, Heidemi Matutis, Schwächling, versteckt sich immer, hat Angst, traut sich nichts zu? Oder was steht auf der Visitenkarte? Auf der von Petrus stand drauf, Simon, das war sein irdischer Name, Simon Petrus, das war der Fels, das war schon der geistliche Name, ein Knecht, also nicht ein Lord, sondern ein Knecht und Apostel Jesu Christi. Und diese ganzen Apostel, egal ob Paulus oder Petrus, genauso wie es nur ein Evangelium gibt, aber in verschiedenen Weisen ausgedrückt, es gibt im Matthäus die Art von Matthäus, von Markus, von Lukas, von Johannes, aber es ist nur ein Evangelium. So haben alle diese Apostel nur einen Herrn. Und auch wir haben einen Herrn. Und wenn wir uns diesem einen Herrn unterordnen, wenn wir in ihm verwurzelt sind, dann sind wir eins. Dann müssen wir nicht irgendwelche Komitees bilden zur Einigkeit oder irgendwie was Besonderes da anstellen, um eins zu werden. Wenn wir in ihm verwurzelt sind, wenn er unser Herr ist, sind wir uns eins. Und auch die Apostel hatten nur ein Zeugnis, eine Botschaft. Und allen denen, die noch nicht so lange hier sind, empfehle ich, hinten liegt alles aus noch vom Gemeindebibelunterricht. Und da kommt etwas bei Punkt 0 ganz am Anfang über das Evangelium. Jeder von uns sollte wissen, was das Evangelium ist, denn das ist unser Zeugnis. Also egal, was wir mit Menschen reden, irgendwie die Wichtigkeit kommt dann dahin, dass wir das Evangelium predigen. Ob wir es jetzt das Evangelium reden oder plappern oder schwätzen oder einfügen lassen. Man muss nicht eine Predigt halten den Leuten und hinstehen. Denn es heißt einmal sogar in der Bibel, und sie plapperten überall von Jesus. Da heißt es im Hebräischen nicht, sie zeugten oder sie redeten, sondern da heißt es im Urtext, und überall, wo sie hingingen, plapperten sie einfach von Jesus. Und damit wir wissen, dass wir das Richtige plappern, bitte ich euch mal, ich hatte das damals im Glaubensgrundkurs gemacht, jeder einzelne von uns sollte in 10 Sätzen das Evangelium sagen können. Was ist die frohe Botschaft? Was ist das Evangelium? Und dazu hol dir, wenn du es noch nicht hast, dieses Blatt, das Evangelium, was das Evangelium ist. Und dann nimm dir mal ein weißes Blatt, dreh es mal um, tu es weg und versuch mal, kannst du das Evangelium sagen, bevor du was anderes erzählst, irgendeine Geschichte aus deiner Kindheit, sage, was ist das Evangelium? Die Apostel, auch der Heidenapostel Paulus und auch die Halbbrüder Jesu, ich sage Halbbrüder, weil Gott Jesu Vater war Gott selbst. Auch die Halbbrüder Jesu, das war der Jakobus und der Judas, den wir noch durchnehmen werden, das waren beide nicht der Ischariot, sondern es war noch ein anderer Judas. Es gab mehrere Judas, es gab zwei Jünger, also die Judas geheißen haben, einer davon der Ischariot, und dann gab es noch den Judas, das war ein sehr gebräuchlicher Name, den Judas, den Bruder Jesu. Sie kannten sich, diese Apostel, sprachen sich bestimmt auch öfters über die guten und schlechten Seiten einer Gemeinde. Und jetzt sage ich, warum ich das weiß, weil nämlich die gleichen Punkte der Judas und der Paulus angeschnitten hat. Und zwar hat man festgestellt, dass der Brief von Judas und der zweite Timotheus und der zweite Petrus gleiche Gedanken und gleiche Sätze enthält. Die haben nicht voneinander abgeschrieben, sondern die haben sich gekannt und miteinander Dinge besprochen, die wesentlich sind. Wenn ich arg Sorge habe für irgendetwas in der Gemeinde und, oder so, dann wird man auch mit den Brüdern, mit den Ältesten besprechen über diese Sorgen. Und das sieht man hier an diesem Brief, dass der Paulus, der Petrus und auch der Judas, der Halbbruder Jesus, dass sie sich ausgetauscht hatten. Deswegen sind sie manchmal ganz frappierend ähnlich. Empfänger dieses Briefes waren die judenchristlichen Menschen aus Kleinasien, also der heutigen Türkei, also Christen in der damaligen Diaspora. Diaspora nur betrachtet von Jerusalem aus. Es hängt immer davon ab, wo dein Blickwinkel ist. Wenn Jerusalem die Gemeinde ist, dann ist alles andere Diaspora. Als mal Deutschland in Bezirke aufgeteilt wird von unserer Gemeindebewegung und es wurde in Krewinkel gemacht, das ist so ein kleines Nest im Schwäbischen, und die haben dann Deutschland aufgeteilt in Osten, Westen, Süden und Norden, alles aus dem Blickwinkel von Krewinkel aus, und es war so lustig, da fiel dann Aalen zum Beispiel, Aalen ist auf der Schwäbischen Alb, schon in den Bezirk Ost. Ich weiß nicht, was wir dann waren, wenn das Osten war. Das heißt, Diaspora heißt immer die Gemeinde, wie das hört ihr vielleicht manchmal, die nicht im Zentrum ist, wo alles lebt, sondern die irgendwo so ein Ableger ist, weit draußen. Und an solche Ableger, das heißt an alle die Judenchristen in Kleinasien, war dieser Brief von Petrus, der ja überwiegend von Jerusalem aus gewirkt hat, aber auch noch andere Gemeinden besucht hat und zum Schluss noch in Rom war. Das Schlüsselwort für den Brief ist Erkenntnis. Und daher der Schlüsselvers, die Erkenntnis dessen, in Kapitel 1, Vers 3, die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also das geht um das Erkennen Jesu. Jetzt kommt noch Zweck. Der Inhalt werde ich euch nicht durchgeben, das könnt ihr nachher durchlesen, das wird nachher Monika verteilen. Aber Zweck und Ziel des Briefes. Anlass war das Auftreten von Irrlehrern der Gnosis. Gnosis oder Gnostizismus oder Gnostik, es gibt verschiedene Übersetzungen. Das ist eine Vermischung von griechischer Philosophie, östlicher Mystik und christlichem Glauben. Und ihr seht schon, das ist ein Eintopf, der nicht zusammenpasst, ja. Das ist so ähnlich wie Geisburger Marsch, da sind Nudeln und Kartoffeln und alles Mögliche drin, das wo eigentlich nicht so zusammenpasst, welche die christliche Freiheit als Vorwand für ein sündhaftes Leben missbrauchen. Man hat also alles, was in der Gesellschaft, der griechischen Gesellschaft gang und gäbe war, das hat man plötzlich auch mit reingebracht in den christlichen Glaube. Und dann hat man noch die östliche Mystik, alles Arabische, so märchenhaft wie Tausend und eine Nacht, was so ein bisschen göttlich aussah, hat man auch noch mit reingemischt. Und dann das, was Jesus gelehrt hat, hat man es umgerührt und dann war es Gnostik. Ich will das nur so einfach beschreiben, damit ihr das Wort, wenn ihr es mal hört, wisst. Petrus gebietet hier, wie auch Judas in seinem Brief und wie auch Paulus in seinem zweiten Timotheus, dem Treiben und der Lehre der Heretiker Einhalt zu bieten. Ich verwende hier das Wort Heretiker, weil ihr immer damit mal gehört, damit ihr wisst, was das ist. Heretiker ist die Irrlehrer, Heresie ist die Irrlehre. Und diesen muss man Einhalt gebieten. Das war eine Verantwortung der Pastoren und der Gemeinden damals, Einhalt zu gebieten, bevor ein großer Schaden entsteht. Der zweite Zweck und Ziel des Briefes war die Botschaft der Wiederkunft Jesu, wurden von den einen als Betrug bezeichnet, von den anderen als eine falsche Hoffnung lächerlich gemacht. Petrus macht hier die Christen darauf aufmerksam, dass die Wiederkunft Jesu ein Ereignis von großer Bedeutung sein wird. Drittens In diesem Brief wird besondere Betonung des Wortes Gottes und der auf das Wort Gottes und auf die göttlichen Verheißungen gelegt. Und Martin Luther schreibt dazu, diese Epistel, also Epistel heißt ja Brief, dieser zweite Petrusbrief ist zur Warnung geschrieben worden, damit wir erstens den Glauben durch gute Werke beweisen und zweitens und doch, dass wir auf diese Werke nicht vertrauen. Das ist also ganz toll zusammengefasst. Wir beweisen den Glauben, den wir haben, der muss also da sein durch Werke. Wenn die Werke nicht da sind, ist auch kein Glaube da, weil das ist sonst hohl und leer, das ist nur eine Hülle. Aber wir vertrauen nicht auf Werke. Nicht die Werke retten uns, sondern der Glaube. Und dann noch zwei Dinge zum Schluss. Und zwar hier wird ganz besonders in Kapitel 1 von Vers 5 bis 8 wird sowas ähnliches wie die Frucht des Geistes noch in anderen Worten erklärt und dargestellt. Und zwar sind es die 7 Stufen geistlichen Reifens. Ich hatte letztes Mal erklärt, dass es Gott zu dienen, da ist auch ein Reifeprozess drin. Mit Erfahrung, mit Leiden und mit Kenntnis vom Wort Gottes. Das ist ein anderes Reifen, das ist das Reifen im Dienst. Aber wir als gläubige Christen müssen alle reifen, damit wir genießbar sind für die Welt, für die Menschen draußen. Müssen wir reifen. Unreif sind wir nicht genießbar. Und das sind diese 7 Punkte. Was sind die 7 Stufen geistlichen Reifens? Und es fängt an mit dem Glauben und sagt, Glauben ist gleich Gottvertrauen. So eine schöne Erklärung, Glauben ist Gottvertrauen. Als nächste Stufe Erkenntnis, dass man hört und versteht das Wort Gottes. Erkenntnis ist nicht nur Hören, Erkenntnis ist Hören und Begreifen. Und ich fand es so toll, früher hat man noch gar nicht gewusst, dass das Sehen nicht von den Augen kommt, sondern es kommt ja von den Sehnerven. Und dass das Hören nicht auch von der Ohrmuschel hier kommt, von dem sichtbaren Ohr, sondern dass das innen gebildet wird, genauso mit den Organen und den Zellen. Und in der Bibel heißt es deswegen von Anfang an, nie seht, wie gut der Herr ist und hört, was der Herr zu sagen heißt. Es heißt immer, sehet und erkennet oder sehet und begreifet. Und es heißt immer, höret und erkennet, höret und versteht. Also da wurde immer beides angesprochen. Also nach dem Glauben kommt die Erkenntnis. Als drittes kommt die Mäßigkeit. Mäßigkeit als christliche Tugend, Bescheidenheit, Demut. Das ist ein Zeichen der Reife im christlichen Leben. Bescheidenheit, Mäßigkeit. Es gibt ja so ein Ding, also das ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr, also auch die Höflichkeit, aber nicht im Reich Gottes kommt man nicht weiter ohne Mäßigkeit. Dann als nächster Schritt Geduld. Wer reif ist, wer ein Segen ist für andere, der braucht Geduld. Geduld ist Langmut, Geduld ist rücksichtsvolles Verhalten. Du kannst nicht sagen, ich habe das schon manchmal gehört, über Rücksicht, das Wort Rücksichtnahme steht nicht in der Bibel drin, habe ich nirgends gefunden, sagen manche. Aber Geduld ist Rücksicht, Geduld ist Langmut mit dem Menschen an meiner Seite. Dann der nächste Schritt ist Frömmigkeit. Frömmigkeit, das ist nicht dieses religiöse Image, dieses religiöse Aussehen, wo du irgendwie so besonders heilig aussehen musst oder riechen musst oder was weiß ich. Frömmigkeit ist Ehrfurcht vor Gott und vor allem, was heilig ist. Das ist Frömmigkeit. Das Wort Frömmigkeit hat Luther so rausgesucht, aber gemeint ist damit im Urtext die Ehrfurcht vor Gott und vor dem Heiligen. Dass man das Heilige nicht lästert, dass man nicht flucht, dass man nicht Witze macht über den Heiligen Geist, all diese Dinge, das ist Frömmigkeit. Dann der vorletzte Schritt ist die Liebe zu den Brüdern, ich habe noch ganz klein dahinter gesetzt, und Schwestern in Christus. die Liebe in Wort und Tat. Und die siebte Stufe, wir Menschen würden vielleicht denken, das ist doch eigentlich die erste Stufe, aber hier ist es die letzte Stufe, die Petrus hier aufzählt, es ist die Liebe zu allen Menschen. Dass ich nicht Unterschiede mache. Es heißt zwar immer im Wort Gottes, allermeist, wenn man freigebig ist, wenn man für jemanden sorgt, zuerst mal die Hausgenossen. Man kann sich nicht Christ nennen, wenn man seine eigene Familie nicht versorgt. Und unter Versorgung ist nicht nur Finanzen gemeint, unter Versorgung ist auch emotionelle Versorgung, ist auch Zuhören gemeint. Jemand, der zu Hause seinen Kindern nicht zuhört, wenn sie ihm was Wichtiges sagen wollen, wer einfach da keine Bedürfnisse sieht bei den Familienangehörigen, der hat keine Liebe. Und dann kommt als nächstes die Liebe zu den Gläubigen, das ist so der nächste Schritt. Dass die zuerst an die Glaubensgenossen sollen zuerst versorgt werden, bevor man anderen weitergibt. Aber dann kommt die Liebe zu allen Menschen. Und als ich so diese Worte der Weissagung, die ich euch am Anfang erzählt und vorgelesen habe, gelesen habe, ist auch auf mein Herz so was gefallen, die Last des Herzens, diese Menschen zu retten. Wir können nicht nur vom Verstand für Berlin beten. Wir brauchen dazu eine Bürde. Wir brauchen dazu Liebe. Und diese Liebe, da reicht unsere Liebe nicht aus. Manchmal ist unser Herz eher verdammend und denkt, ach was, die schon wieder dieses Treiben und schon wieder stellen sie sowas an. Und wenn man manchmal schon die Titel von den Theaterstücken liest, da kriegt man eine Gänsehaut und am liebsten wird man sagen, ach, raus aus Berlin dann, wenn man das negativ sieht. Ja. Aber Gott hat uns hier reingestellt, dich und mich hier in Berlin, damit wir eine Last für diese Menschen bekommen und damit der Herr sie retten kann, dass wir leuchten, dass wir die Liebe haben. Und jetzt als letztes, die Gemeinde lebt auch jetzt ständig in Bedrohung durch falsche Lehren. So hatte Paulus sich im 2. Timotheus damit rumschlagen müssen. Der ganze Judasbrief in der Bibel schlägt sich mit den falschen Lehren rum, mit der Häresie, mit den Irrlehren. Und Petrus hat hier zwei Kapitel nur, um gegen Irrlehren anzugehen. Und jetzt habe ich mir so nachgedacht, Heidi, was haben wir, mit was haben wir zu tun? Und ich sage dir, die meisten geistlichen Kämpfe, die du als Gläubiger hast, ist nicht mit Verfolgung, sondern mit Irrlehren oder mit Lehren fertig zu werden, die du nicht begreifst oder wo du ein komisches Empfinden dabei hast. Und da habe ich sieben, denn aus dem sechsten habe ich, ist mit dem Computer leider der Punkt weggerutscht und daher ist es eins geworden. Aber es sind sieben Dinge, wo ich nur, das ist nur subjektiv, das ist jetzt nur mein Erkennen. Ihr erkennt vielleicht noch mehr, ihr kennt vielleicht anderes. Und mein Erkennen war, vielleicht mal so ein paar, was ich als falsche Lehre bezeichnen würde. Das ist, ein Christ muss nicht leiden. Das ist positives Wunschdenken. Denn der erste Petrus hat uns gezeigt, dass wir leiden müssen, dass das ein Teil unserer Erfahrung ist. Das zweite, was ich als Lehrer kenne, ist, alle Wunder sind erklärbar. Es gibt keine Wunder. Man kann alles erklären, es ist alles Zufallsprodukt, so wie Bultmann es zum Beispiel lehrt. Das dritte, was ich als falsche Lehre heute erkenne, ist, durch die Vernetzung der Werke werden wir stark. Stark werden wir nur, indem wir in Christus verwurzelt sind. Das andere mag uns manchmal helfen im irdischen Leben, aber stark werden wir durch eine Vernetzung nicht. Stark werden wir nur, wenn wir in Christus verwurzelt sind. Das vierte, die ist die Lehre, wir müssen mit dem Teufel kämpfen und ihn besiegen durch unser Kämpfen. Das ist so eine übertriebene, es gibt eine geistliche Kriegsführung, die in Ordnung ist, indem wir uns hinstellen und sagen, ich nehme das Land ein im Namen des Herrn, das ist richtig. Aber gekämpft mit dem Teufel hat er, ja Jesus, das brauchen wir nicht. Wir machen das nicht. Wir haben das erlebt, ein junger Bruder in Christus, wie ich sagen, war vielleicht so 18, 19 Jahre, der hatte sich angemaßt, mit jemandem, der total besessen war, Befreiungsgebet zu machen. Dieser junge Mann war selbst nicht ausgewogen. Er war selbst nicht gegründet. Er war sehr oberflächlich in seinem Glauben. Er war noch sehr jung im Glauben und hat sich da mit diesem Besessenen eingeschlossen und er hat selbst seinen Verstand verloren. Es war ganz tragisch und hat dann später, als er wieder diesen Verstandesverlust, als es wieder rückgängig langsam ausgeglichen wurde, hat er sich dann letztendlich noch das Leben genommen. Weil er gemeint hat, er kann in seiner Macht, ohne Vollmacht, ohne von Gott geschickt sein, den Teufel besiegen und dagegen losgehen. Das hat Jesus getan für uns. Wir stehen nur auf seinen Sieg. Das ist so eine Irrlehre, die ich so erkenne. Eine andere Irrlehre noch ist totale Jüngerschaft. Totale Jüngerschaft heißt, dass ich zu einem Menschen sage, du bist jetzt mein Jünger, du folgst mir nach, du machst alles genauso wie ich und seit Leben, solange ich lebe, wirst du mein Jünger sein. Hast du nicht gesagt, auch wenn ich dich angeschaut habe. Nicht, dass jemand falsch denkt. Aber diese Lehre heißt man im Englischen Total Discipleship. Und manche Gemeinden hier in Deutschland haben diese Lehre, dass du praktisch jemand zugeordnet bekommst oder du wirst jemand zugeordnet und dann musst du ihm Rechenschaft geben jede Woche, ob du auch gebetet hast, ob du auch die Bibel gelesen hast, musst du Rechenschaft geben, wie deine Entwicklung ist, du musst demjenigen alle deine Sünden bekennen und das kann man verschieden nennen und zwar zwischen mir und zwischen dir auch, zwischen uns und Gott gibt es keine Zwischeninstanz im geistlichen Bereich. Du darfst heute, der Vorhang ist zerrissen, mit Gott persönlich selbst reden. Du hast Helfer. In der Gemeinde haben wir Pastoren, haben wir Leiter, haben wir Ältestenschaft. Das sind deine Mitbrüder und Mitschwestern, die dir zu Hilfe, die vielleicht mehr Erfahrung haben, die vielleicht eine besondere Gabe ausgestattet worden sind, dir zu helfen. Aber grundsätzlich ist es eine Irrlehre, wenn zwischen Gott und dir noch eine Zwischeninstanz eingeschoben wird. Zum Beispiel ein Mensch oder ein Priester oder sogar ein Mentor. Dafür will ich aber nicht sagen, dass ein Mentorschaft generell schlecht ist, denn die Bibel kennt auch, dass wir Väter und Mütter in Christus sein sollen. Und weil ich ja eine Vater bin ich ja nicht, aber Mutter, eine Mutter bin, weiß ich, zum Muttersein gehört auch Loslassen. Jetzt bist du alt genug, jetzt strampelst du mal selber, jetzt guckst du mal selber, wie du durchkommst. Das gehört zum Muttersein. Und genauso zur Seelsorge oder wenn jemand sagt, ich brauche einen Seelsorger, gut, den brauchst du für eine gewisse Zeit. Wenn du aber immer sagst, das ist mein Seelsorger, das ist mein Vater, ich lasse mir von niemand anderem was sagen als von meinem Vater oder von meiner Mutter. Und das ist total verkehrt. Ein Vater und eine Mutter muss loslassen. Muss, auch wenn es schmerzt, vielleicht schmerzt es dem Vater, vielleicht schmerzt es dem Kind. Manchmal schmerzt es der Mutter, ein Kind loszulassen, manchmal schmerzt es dem Kind, einfach so rausgeschickt zu werden. Aber das gehört dazu. Und diese Lehre ist falsch, wo man sagt, man muss einen Mentor haben, sonst kann man nicht mit Gott reden. Und der Mentor oder der Vater oder die Mutter oder der Mensch oder der Priester, der redet an deiner Stelle für dich zu Gott. Diese Lehre ist falsch. Der Mentor, der Vater, die Mutter in Christo, der Priester, der Mensch, oder der kann dir nur sagen, was du bereinigen musst, damit du selbst zu Gott reden kannst. Das nennt man auch das allgemeine Priestertum. Das, also nicht, dass ein Priester für uns eintritt, sondern wir glauben an ein allgemeines Priestertum. Dann noch zwei Lehren, die ich als falsch ansehe, das ist das, was jetzt mit der Gnosis zu tun hat, das haben wir nämlich heute auch. Das ist die totale Askese, das heißt die Ablehnung von allem Möglichen. Aus Gründen des Erlangen oder des Heil zu erlangen oder die Erlösung zu erlangen. Du kannst etwas ablehnen, wie zum Beispiel Schmuck, indem du sagst, ich brauche das nicht, ich bin ohne das genauso schön. Du kannst Kunst ablehnen, indem du sagst, ich habe gar keine Zeit, in so einen Kunsttempel zu gehen. Und ich bin so ein praktischer Mensch, also ich hänge mir lieber eine, ich mache jetzt mal ein bisschen Spaß, ich hänge mir nicht nur eine Löffel oder eine Blume, presse ich an die Wand, ich will keine Bilder oder sowas. Das ist dein Privatvergnügen. Aber, oder zum Beispiel abzulehnen, zu sagen, um erlöst zu werden, esse ich kein Fleisch mehr, ich esse gewisse Produkte nicht. Und um dadurch Erlösung zu erlangen, das ist totale Askese und das lehnt die Bibel ab. Das sehe ich als eine falsche Lehre. Dazu gehören zum Beispiel, was als eine falsche Lehre im Grundansatz ist, zum Beispiel auch Demeter-Produkte oder Veleda-Produkte, weil sie auf dem Grund von anthroposophischen Denken entstanden sind, die nämlich lehren, dass das Blut Jesu in die Erde floss. Und jetzt kommt die Erlösung aus der Erde.